Professor Max-Peter Baumann ist Ethnomusikologe, beschäftigt sich aufgrund dieses Faches auch mit der Musikgeschichte, die die europäischen Sinti und Roma geschrieben haben. Wie würde man denn heute korrekt sagen, wenn man sich mit der Musik beschäftigt, wo man früher vielleicht etwas abfällig gesagt hat, Zigeunermusik?
Zigeunermusik im 19. Jahrhundert ist natürlich Frauen bekannt geworden durch Liszt, sein Buch auch über die Musik der Zigeuner, und dieser Begriff ist dann später natürlich 1933 in Verruf gekommen durch diese Rassismusgesetzgebungen. Und heute hat sich eigentlich insgesamt der Begriff Musik der Roma und Sinti durchgesetzt oder Musik der Gitanos, je nachdem, was die Bevölkerungsgruppe umfasst.
Also die Gitanos, die sind in Andalusien, denen ordnet man dann eher so etwas wie Flamenco-artige Musik zu. Bei uns in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert sind die Sinti da und machen Musik. Die Roma kamen etwas später. Wenn man Musik hört von solchen Kapellen, man weiß eigentlich sofort beim bloßen Hören, ohne hinzuschauen auf die Bühne, man weiß sofort, dass es sich um Sinti- oder Roma-Musik handelt. Woran liegt das?
Das liegt vor allem am Musikstil, denn die Roma haben ja in ihren Wanderungen alle Arten von Musik übernommen von ihren Ländern, die sie durchwandert haben. Und das Charakteristische ist aber vor allem in der Vortragsweise, in dem freien Stil, der natürlich auf der mündlichen Tradierung auch basiert, eine Virtuosität und großartige Improvisationskunst, die damit verbunden ist, und eine Ornamentierungskunst auch. Dieser Musikstil ist eben frei in der langsamen Weise zum Zuhören, meist Klagelieder. Als Kontrast dann die Musik zum Tanzen, fröhlich, rhythmisch, schnelle Weise.
Also auf der einen Seite etwas Wehmütiges zum Zuhören und auf der anderen Seite etwas Mitreißendes, wo einem die Beine schon anfangen, selbstständig zu werden.
Man muss immer die einzelne Musikgruppe heute angucken, denn wie jede moderne Musikgruppe sind die heute in so vielen Stilen zu Hause, dass sie also Unterhaltungsmusik machen können, jazzartige Musik, sie sind in der populären Musik zu Hause und in der traditionellen Musik. Die Gruppen sind ja eine Art Vorläufer der multikulturellen Idee. Sie sind mehrsprachig in ihrer Musik und sie verstehen sich ja primär als Dienstleister. Sie machen Musik für andere und sie machen natürlich das, was gefragt wird. Also diese Adaption, dieses kreative Umgehen mit der Musik vor Ort, auch mit Musikinstrumenten, ist eigentlich das Charakteristische natürlich.
Also Sie haben auf Ihren Wanderungen Einflüsse aufgenommen aus den verschiedenen Ländern und Kulturen und Sie sind imstande, und es gehört auch zu der Profession, diese Art von Musik zu machen, Sie nehmen das auf, was Sie vor Ort vorfinden, und setzen die Art von Melodien dann eben um auf Ihre Weise.
Ja.
Dann ist ja aber auch charakteristisch dieser sehr satte und starke Gitarrenklang, der die Geige oder die Geigen unterstützt.
Bei Django Reinhardt, der ja ein Gitarrist war und vor allem stilbildend geworden ist für den Sinti-Swing und Sinti-Jazz in Deutschland, er war ja der große Virtuose auf der Gitarre, hat einen eigenen Stil geprägt. Er war auch in Amerika, dort ja wiederum vom amerikanischen Jazz viele Elemente aufgenommen. Er hat ja auch gespielt in einer Streicherbesetzung und dabei mit Gitarrebegleitung noch. Sonst haben wir natürlich in Ungarn eher die Geige als dominantes Instrument. Das hat sich so auch verbürgert dann, dass die Geige ein Ort für die ungarische Musik geworden ist, zusammen mit dem Cimbalom, dem Hackbrett, während wir in Spanien eher wiederum die Gitarre als musikalisches Instrument beim Gitanos als dominant empfinden.
Es gibt ja auch eine besondere Spieltechnik, also so eine Art besondere Art von Triller. Dann gibt es eine besondere Art von Tonleitern mit sehr großen Abständen, ganz ungewöhnliche Abstände, ja, große Sekunden.
Ja,
daran kann man das auch hören. Also sowas hat sich dann auch gehalten, egal wo Sie gerade spielen.
Ja, hat sich auch gehalten als typische Skalen, die vermutlich zurückgehen sogar auf indische Ragas und persische Dastgah. Also das sind einige Theorien, die noch nicht so richtig überprüft worden sind. Man nimmt ja an, dass die Sinti aus dem Sindh-Gebiet, Indien respektive Pakistan, gewandert sind über Persien. Diese großen Bewegungen des Vertriebenseins in der Regel auch haben dazu geführt, dass natürlich gewisse Stile anders übernommen wurde und Musikinstrumente auch anders übernommen wurden. Denn die sind wiederum typisch von den Ländern abhängig.
Wenn Sie sagen, dass Sie auch vertrieben worden sind, Minderheiten sind Sie ja überall und waren Sie überall. Als Minderheiten sind Sie verachtet, als Musiker sind Sie geschätzt. Das ist ja wahrscheinlich für die Würde dieser Musiker auch ganz schwierig gewesen.
Ja, das ist ja diese komische Rolle. Auf der einen Seite als Künstler sind Sie ein König, sonst sind Sie verachtet wie Bettler. Das, was ja in der Geschichte auch belegt ist, hat natürlich eine fatale Wirkung. Einerseits kam das dann historisch zustande zu einer Idealisierung, was die Musik betrifft. Wir haben das ganze Opern-Stereotyp dann. Es sind über 100 Opern oder Singspiele etwa geschrieben worden seit dem 18. Jahrhundert zu dem Thema, wo irgendwie die Zigeunerin oder die Zigeuner als Topos drin hat. Und auf der anderen Seite, neben der Idealisierung hat man eben diese Verachtung bis diese rassistische Verfolgung, die der Holocaust auch mit sich gebracht hat.
Festzustellen ist, dass die Musik, die von den Sinti, von den Roma gespielt wird, dass die in der europäischen Konzertkultur deutliche Spuren hinterlassen hat, dass viele Komponisten des Westens, des Abendlandes sozusagen, dass die Elemente dieser Art von Musik aufgenommen haben. Was hat die gereizt dran, die Komponisten? Das Fremdartige, so wie man mal türkisch komponierte, bei Mozart zum Beispiel?
Ja, das ist natürlich das Exotische, nicht? Der Exotismus, der damit verbunden ist, so dass diese Topoi immer und immer wieder auch literarisch nacherzählt wurden. Dann haben wir natürlich Komponisten, vor allem im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt auf Grundlage von Liszt, der herumgewandert ist. Auch Brahms hat sich ja mit Zigeunertänzern auseinandergesetzt. Es ist eine Mode, ein Stil Hongrois auch gewesen. Es war in dieses Thema zu artikulieren in der Musik, auch in den zahlreichen Singspielen. Und hier ist ja vielleicht etwas, was weniger bekannt ist, auch etwa von Sultan Kodai, ein Singspiel, wo er quasi die erste bekannte weibliche Primas-Geigerin zum Thema des Singspiels macht.
Ansonsten ist diese Musik vermutlich Männersache. Herr Baumann, wie werden denn diese Geiger oder auch Gitarristen ausgebildet? Ist das Learning by Doing?
Oh, wir haben schon alle Phänomene. In Ungarn gibt es ja eine alte Tradition auch, dass die schon an der Akademie ausgebildet sind, hervorragende Musiker singen, Konzertvirtuosen selber und nebenbei aber auch ihre Tradition weiterfolgen. Und viele sind natürlich aus den Familientraditionen. Gerade die Sinti sind sehr oft mit Musikfamilien verbunden. Denken Sie nur etwa an Schnuckenack, Reinhardt oder Henske Weiß, so dass das doch auch einige, na, fast Familiendynastien, könnte man sagen, sind, die sich mit Musik beschäftigt haben. Die gehen natürlich einen weiten Weg, auch musikalisch gesehen, dass heute die Musikgruppen so ein hervorragendes Repertoire haben, dass sie auch auf der Weltbühne zur Darstellung kommen, sei es nun in der Philharmonie, Tanztheater oder bei großen Rock- und Popkonzerten.
Bauen die ihre Instrumente selber?
In Deutschland noch einige Geigenbauer, bei den Sintis, die Geigen selber bauen, ja.
Also ich habe gelernt, das Wie des Vortrags ist bei den Sinti- und Roma-Musikern wichtiger eigentlich als das Was. Sie sind da sehr anpassungsfähig, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie Auftragsmusik machen meistens. Können Sie die Frage beantworten, wie es kommt, dass gerade bei diesen Völkern die Musik so im Vordergrund steht?
Das ist nicht so eine einfache Frage. Man muss das vielleicht mit den einzelnen Roma-Gruppen angucken. Also es gibt ja dort verschiedene Spezialisierungen. Also zum Beispiel die sogenannten Kesselschmiede oder die mit Pferdezucht spezialisiert. Andere sind eher auf die Messerschleifer spezialisiert gewesen und so weiter. Und eben die sind, die sagt man, vor allem auch auf die Musik, aber die Roma ganz generell. Eine wichtige Sache ist natürlich, dass auf ihren Wanderungen von Indien Instrumente relativ leicht zu transportieren sind, dann natürlich, dass man mit Musik etwas verdienen kann. Also so kann man sich das etwa vorstellen.